Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedigheimer Kufenklatsch. Mein Name ist Chris und bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich den Maxi. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich.
Bei uns geht's heute um Verletzungen, um Rückkehr, um Friede, um Spaß, um rohe Gewalt und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen um Eishockey. Bevor wir allerdings so richtig loslegen, die erste Frage hier für jemanden, der neu im Podcast ist, ist immer: Maxi, wer bist du eigentlich?
Ich bin der Maximilian Söll, bin 24 Jahre alt und ich komme aus Peiting.
Aus Peiting? Haben die nicht einen eigenen Eishockeyverein?
Die haben den eigenen Verein. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe da beim EC Peiting meine ganzen Juniorenjahre, jungen Jahre gespielt. Bin durch meinen Vater zum Eishockey gekommen. Der war früher Trainer. Der hat mich mit 2 Jahren mal mitgenommen und hat mich dann sozusagen ins kalte Wasser reingeschmissen. Und so bin ich dann zum Eishockey gekommen und bin halt dabei geblieben.
Man könnte also sagen, du hast recht früh begonnen.
Ich habe sehr, sehr früh begonnen.
Peiting spielt dritte Liga. Das heißt, du hast beschlossen, das ist nicht ausreichend und bist dann weggegangen. Wohin hat es dich gezogen?
Ich bin von Peiting, die letzten 3 Jahre bin ich nach Krefeld gegangen. Mhm. Bei den Krefeld Pinguin habe ich gespielt und ja, jetzt bin ich hier.
Bist du dort auch noch in der Jugend gewesen?
In Krefeld, ja. Meinst du? Nein. Ich bin mit 19 Jahren, mit 19 bin ich nach Krefeld gezogen und habe dann da die letzten 3 Jahre als U21 und als U24 Spieler verbracht, habe mich dort weiterentwickelt, hat alles weit gepasst und dann in meinem ersten, ich nenne es jetzt mal Seniorjahr, bin ich dann zu den PTK-Serien gekommen.
War Heimatnähe da ein Punkt?
Es sind von Peiting aus nach Krefeld sind es knapp 650 Kilometer. Von Peiting nach Bietigheim sind es ein bisschen unter 3 Stunden Autofahrt.
Ah, okay, gut. Ja,
dann. Das ist vollkommen in Ordnung. Peiting nach Krefeld waren es halt dann doch schon mal 7-8 Stunden Autofahrt. Wenn du blöd im Stau gestanden bist, dann war es halt schon wirklich zart.
Fehlt es dir manchmal?
Die Heimat, meinst du?
Ja.
Wie soll ich das jetzt am schönsten beschreiben? Heimat ist Heimat. Sagen wir es einfach so. Das ist alles gewohnt, das ist alles, du kennst jeden, du weißt, was du machen musst in manchen Situationen. Du kannst dich immer austoben, sagen wir es so. Und immer wenn du umziehst oder in eine neue Stadt reinkommst, ist das am Anfang ein bisschen schwierig, sag ich mal, weil du dich nicht auskennst, du kennst keine Leute, aber so nach und nach kommt dann wirklich, du lernst die Leute kennen. Jetzt in meinem Fall war es dann so, du lernst die Jungs kennen und manche Jungs sind ja von hier,
ja.
Timmy, Yoshi, Breibo zähle ich jetzt auch mittlerweile dazu. Und die sagen dir dann schon, hey, hast du mal Lust damit zum Kommen oder machen wir das, machen wir das? Und dann geht das ganz, ganz schnell.
Es ist ja ein relativ hartes Los, das man sich da wählt, wenn man die Profikarriere einschlägt. Es gibt ja diese Wandervögel, die sind ein Jahr hier, ein Jahr dort. Dann gibt es diejenigen, die ja länger da sind. Wie ist da Zielsetzung für dich?
Ich mag das nicht, diese Einjahresverträge, diese 9 Monate und dann bist du wieder weg. Weil ich bin jetzt hier auch mit der Freundin hergekommen.
Ja.
Für die ist es natürlich dann auch noch schwerer, weil sie arbeitet und dann muss sie wieder kündigen, wieder eine neue Arbeit finden. Das ist nicht so einfach, aber deswegen, wie gesagt, die letzten 3 Jahre halt in Krefeld und jetzt, aber ich bin eher der was lang wo bleiben möchte.
Wie sieht es denn aus für nächstes Jahr?
Ich habe noch Vertrag für nächstes Jahr.
Schön, dann freuen wir uns da schon mal auf jeden Fall. Und freuen uns auch, dass deine Freundin hier ein bisschen besser angekommen ist. Jetzt ist es schwierig, aus der Sicht eines anderen Menschen zu sprechen, aber ihr seid ja beide noch recht jung. Da ist dieses Abenteuer, okay, gut, alles hinwerfen und mit dir woanders hinziehen. Wie schwer ist es?
Sehr schwer. Das ist wirklich nicht einfach, weil, wie schon gesagt, du lässt halt alles hinter dir.
Ja.
Als erstes habe ich den Schritt gemacht mit 19 Jahren. Und sie hat dann ihre Ausbildung nur fertig gemacht und ist dann später hinterhergezogen. Aber es ist nicht so leicht, weil du musst ja dann immer wieder eine neue Arbeit finden und das zieht sich. Und dann ist halt ab und zu so, dass du halt einfach nichts findest, wo halt du sagst, hey, das würde ich gern tun. Das, da habe ich Qualifikationen dafür, das kann ich machen. Das funktioniert ab und zu nicht. Da musst du leider einen sauren Apfel beißen und halt was machen, was du vielleicht nicht möchtest.
Es ist relativ großes Opfer, das da gebracht wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich noch im sozialen Umfeld das zweite Thema. Du kommst in eine neue Mannschaft. Ihr verbringt Spiel und Spaß zusammen. Ihr habt Arbeit zusammen. Ihr habt diese emotionalen Momente zusammen. Da wächst man ja auch schneller zusammen, sage ich mal, als wenn man im Büro oder bei der Arbeit in irgendeiner Form halt seine 8 Stunden miteinander verbringt oder 7,5 oder mal 10. Wie ist es da, was Neues zu finden und wo reinzukommen?
Ich meine, jetzt ist es so, dass ich bin ja nicht der Einzige, wo diesen mit Freundin in einen neuen Verein kommt. Und ich glaube, hier war es ganz am Anfang so, da haben sich alle Mädels zusammen getroffen und hatten dann irgendwie, haben einen Ausflug gemacht, glaube ich, zu Basler damals und haben dann sozusagen einen schönen Nachmittag verbracht und sich so kennengelernt und da entstehen eigentlich auch schon viele Connections und Freunde und sowas.
Ihr lieben Zuhörer da draußen, falls ihr sagt, boah, die Seite der Familie wäre mal mega spannend, lasst mich wissen in den Kommentaren. Wir hatten in der letzten Saison schon mal die Anfrage, ob nicht mal eine Spielerfrau kommen wollen würde. Wir haben das immer noch im Kopf. Falls ihr sagt, das wäre spannend, haut es doch in die Kommentare rein, dann können wir auch mal eine Folge machen. In den Playoffs, in den Pre-Playoffs, was sagst du, Maxi? Playoffs, Pre-Playoffs?
Playoffs.
In den Playoffs machen wir eine Folge mit Spielerfrauen, einen oder zwei oder wie viel auch immer. Und dann können wir ein bisschen ausführlicher reden über das Thema Familie. Wenn es euch interessiert, falls nicht, lasst es mich genauso wissen. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Zurück zu dir. Familie abgehakt. Kinder?
Nein.
Okay, dann ist noch ein bisschen entspannter. Es ist Dienstagabend. Wir sprechen. Alle anderen sind in Landshut. Tun dort tolle Dinge. Wenn wir fleißig sind, kommen wir zu Spielbeginn hier aus dem Studio raus. Du bist hier. Warum bist du hier und nicht in Landshut?
Ich habe mir eine Unterkörperverletzung zugezogen und falle jetzt erstmal auf, ich nenne es jetzt mal, unbestimmte Zeit aus.
Warum passiert sowas? Hat dir das jemand erlaubt?
Erlaubt hat es mir natürlich keiner. Es ist... ja, es ist ein Vollkontaktsport. Es passieren solche Dinge, es passieren unschöne Dinge. Sowas ist leider an der Tagesordnung. Das gehört dazu. Und in manchen blöden Fällen erwischt es halt dich selber.
Ist es deine erste größere Verletzung?
Nein.
Dann können wir uns ja aus der Vergangenheit mal so ein bisschen drüber unterhalten. Wie ist es, wenn man sich wehtut, wenn man da was hat, was einen eine längere Zeit mal rauswirft? Wie geht man damit um?
Am Anfang ist es ein herber Rückschlag, weil du dir denkst, hey, du hast so ein gutes Jahr gespielt oder du bist gerade noch mittendrin und du möchtest eigentlich dein Potenzial weiter ausschöpfen und deine Entwicklung, was gerade zustande kommt, einfach weitermachen. Und dann immer eine Verletzung, das schmeißt sich halt unnormal zurück. Ich habe mir das war in Krefeld, meine zweite Saison, habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Da war ich dann 6 Wochen war ich raus, plus 2 Wochen Recovery. Und das war es schmeißt dich einfach zurück. Du kannst nichts machen, du kannst aufs Eis gehen, du kannst Schlittschuh laufen, aber wenn da halt irgendwas passiert, es zieht sich noch weiter in die Länge und das macht einfach keinen Spaß, weil du willst die Jungs unterstützen. Ich wäre jetzt auch lieber in Landshut und würde mit den Jungs zusammen aufs Eis gehen.
Danke, nehme ich persönlich.
Nicht böse gemeint.
Alles gut, verstehe ich ja total.
Es ist halt ein Team mittlerweile. Es funktioniert alles, es klappt alles und du möchtest einfach ein Teil davon sein. Und deswegen stört es mich gerade umso mehr, dass ich die Jungs halt nicht unterstützen kann.
Wie würdest du denn den Teil beschreiben, den du momentan ausfüllst?
Es spielen sowohl als auf dem Eis als auch neben dem Eis eine ziemlich große Rolle. Es kommt, klar verstehst du dich mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Du redest mit dem einen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger. Aber am Schluss zählt, was du auf dem Eis lieferst und wie du dein Team unterstützt. In meinem Fall, ich bin Verteidiger. die Hauptaufgabe eines Verteidigers ist, Tore zu verhindern. Und aktuell sehe ich mich mit meiner bis jetzigen Saison eher als Richtung offensiver Verteidiger.
Du hast gerade sehr, sehr schön gesagt, die Rolle eines Verteidigers ist zuerst mal zu verhindern, dass Tore passieren. Das heißt, du stehst üblicherweise zwischen dem Puck und dem eigenen Tor. Wie geht das? Wie spielt man Verteidigung?
Das lernst du in ganz jungen Jahren. Nein, früher war es halt einfach so. Die meisten wollten immer Tore schießen. Und ja, ein Tor ist schön, aber ein Tor zu verteidigen ist, finde ich, noch schöner, weil du ärgerst die Gegner damit. Und also mir macht es mehr Spaß, sie zu verhindern.
Ist das dieser Wettbewerbsgedanke heraus und dann, ich will den anderen das Spiel kaputt machen? Oder ist es ein, ja, wie misst man verhinderte Tore?
Wie misst man verhinderte Tore? Geblockte Schüsse, würde ich sagen.
Mhm.
Alles, was du verhinderst und gewinnst in der eigenen Zone. Also sei es ein Zweikampf, sei es die Scheibe geht nicht über dein Drittel rein. Das sind alles, kleine Erfolge, wo dazu zu einem großen beitragen.
Wenn man sich das Eishockey bei den ganz Kleinen anschaut, sei es in der Laufschule oder in der U7, dann siehst du ja ganz oft, da ist irgendwo ein Puck und auf einmal rennen gefühlt alle Kinder einfach nur auf diesen einen Puck drauf und fallen dann um, weil sie sich gegenseitig aus Versehen umhauen. Das kennst du ja auch jetzt wieder gerade. Wann kommt dieser Moment, an dem man da diese Entscheidung trifft, nee, ich will gar nicht erstmal auf den Puck zurennen und dann aufs andere Tor zurennen, sondern ich will eher nach hinten absichern und den Aufbau machen, will eher die anderen ärgern, will eher das Tor verhindern. Wann kam das bei dir?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen, wann das bei mir kam, aber es kam, klar, in den untersten Jahrgängen, U7, U9, da wird noch nicht so wirklich drauf geachtet. Die sollen Spaß haben, die sollen spielen, die sollen tun, was sie am besten können und alle der Scheibe nach, alles drum und dran. Wenn du ein bisschen weiter schaust, U11, U13, dann wird es schon, ich sag's mal, ein bisschen technischer.
Mhm.
Dann wird es auch, dann hast du dann, ich glaube ab U13 wird es zum Großfeld. Oder ab U11 schon, das kann ich dir gar nicht genau sagen, das weiß ich gerade nicht mehr. Und da, ab da ändert sich dann eigentlich der Großteil, weil dann kommen dann auch neue Regeln dazu, weil auf Kleinfeld gibt es ja keinen Abseits.
Schwachsinn.
Es ist irrelevant, genauso wie Icing und die Regeln hast du dann halt und dann wird es halt wirklich technischer und strategischer.
Und dann fällt einem irgendwann auf, eigentlich fahre ich ganz gern rückwärts.
Ja, irgendwann fällt es dir auf, dass du eher weiter hinten stehst, als weiter vorne stehst und dann überlegst es dir. Oder du wirst sogar von deinen Eltern dazu dann gebracht, dass du vielleicht die oder die Position spielst.
Eher Eltern oder eher Trainer? Gut, bei dir, du hast es selber gesagt, dein Vater war Trainer in Peiting. Da ist das eine das andere. Aber hat das dir eher als Trainer oder eher als Papa gesagt?
Eher als Papa.
Eher als Papa?
Mein Dad war bei mir hießen die Zahlen ja noch anders. Bei mir waren es ja gerade Zahlen.
Ja.
Ach, U8 Trainer.
Ja.
Und dann hat er, glaube ich, war es, habe ich dann U10 war es dann schon wieder ein anderer Trainer. Also ich habe ihn nur gehabt, wo ich wirklich
ganz klein war.
Und zwischenzeitlich dann ist er mal eingesprungen. Das würde er jetzt wieder übel nehmen.
Hast du mit ihm dann auch nochmal eigene Sachen trainiert? Also habt ihr selber dann noch irgendwie gesagt, ach komm, wir gehen irgendwie aufs Eis, See zugefroren, wir spielen ein bisschen zusammen, ich zeig dir ein bisschen was. Gab's sowas?
Also wir sind früher schon öfter auf den See gegangen, klar. Früher gar auch im November gab es schon Schnee und jetzt musste beten, dass du vielleicht Weihnachten vielleicht ein bisschen Schnee siehst und wenn dann kommt es wieder zu Ostern, wird es dann wieder Schnee haben. Aber wir haben nie speziell was extra trainiert. Wir haben einfach Spaß gehabt. Wir sind, ich und meine Kumpels sind mit unseren Eltern auf den See gegangen, auf die Weiher gegangen und haben einfach Spaß gehabt.
Schön. Schaut er deine Spiele? Schaut deine Mom deine Spiele?
Jedes.
Jedes?
Jedes.
Stark. Wenn sie im der Drittelpause sehen, der Bub kommt nicht wieder zurück aufs Eis. Wie lange dauert es, bis das Handy klingelt?
2 Minuten. Das geht ziemlich schnell.
Das geht ziemlich schnell. Jetzt, du warst heute beim Onkel Doc. Hast du schon mit deinen Eltern gesprochen?
Ja.
Okay.
Das waren einer der ersten, die was dann Bescheid wussten, was wirklich Sache ist. Die, gestern, wo es direkt nachdem, wo es passiert ist, haben sie sich schon gemeldet und dann haben wir am Abend noch telefoniert und dann wussten die schon, okay, was ungefähr Sache ist. Klar, ich konnte es nicht genau sagen, weil wir keinen Befund und keine Bilder vorliegen haben, aber es hat sich bestätigt, was die Ärzte gemeint haben und das habe ich dann direkt weitergeleitet.
Okay. Wie ist es, was das Sorgenpotenzial betrifft? Also, wenn ich mir jetzt weh tue, sagt mein Vater, oh nein, Bub, du hast dir wehgetan. Wenn du dir wehtust, hängt ja gegebenenfalls eine ganze Existenz dran. Also jetzt ist es was, was wir wissen, das wird verheilen, das ist in Ordnung. Es könnte ja aber auch irgendwie was Blödes sein. Dir könnte ein Arm abfallen oder so. Mit nur einer Hand spielt man kein Eishockey. Dann wird man auch nicht irgendwie weiterspielen. Ist da eine andere Sorge dabei? Ist da bei dir auch im Kopf was anderes dabei?
Ja, also gerade wenn sowas passiert, was ich aktuell habe, ist die Sorge, sage ich jetzt mal, okay, es ist klar, du machst dir Gedanken darüber, wie es weiterlaufen wird. Aber wenn jetzt, nimm mal an, wirklich, weiß ich nicht, dir fährt einer über die Hand, verlierst einen Finger, weiß ich nicht, solche Sachen.
Ja.
Es kann ja wirklich alles passieren. Dann ist das Sorgenpotenzial schon enorm groß. Und gerade wenn du dann, sag ich mal, wie ich jetzt in meinem Fall aus der Drittelpause nicht zurückkommst und nicht aufs Eis kommst, dann merkst du schon, hey, solltest du schreiben, meinen Eltern, meiner Freundin, weil sonst wird das ja immer noch mehr. Das baut ja aufeinander auf, weil das ist dieses Ungewisse und alles, was ungewiss ist, ist so, das löst in einem immer so ein ganz, ganz blödes Gefühl, dass so, du kannst es nicht wirklich einschätzen und deswegen ist das Sorgenpotenzial wirklich groß.
Bist du zweigleisig unterwegs? Hast du eine Ausbildung gemacht noch nebenher? Bist du dran, irgendwas zu machen, Studium, irgendwie irgendwas?
Ich habe eine Ausbildung gemacht.
Mhm.
Ich habe ganz normal meine Schule gemacht und ja, dann war ich fertig mit der Schule. Ich habe, wie alt war ich denn da? 17. 17 war ich fertig. Mhm. Dann meine Ausbildung eben angefangen als Elektriker.
Oh, was Anständiges.
Was Anständiges, genau. Und habe dann meine Ausbildung 3,5 Jahre gemacht und dann, wie gesagt, mit 19 bin ich dann nach Krefeld gegangen.
Strebst du irgendwann einen Meister an?
Aktuell nein, weil ich bin jetzt, das ist jetzt das vierte Jahr, wo ich raus aus der Materie bin. Klar, ich kann immer noch die meisten Sachen, was gerade Haustechnik und so angeht, das kriege ich immer noch hin. Aber wenn es dann wirklich um Details geht, wenn es wirklich ums Spezifische geht, dann wird es dann schon sehr zart. Da müsste ich mich erstmal wieder wirklich reinfuchsen, Bücher lesen und erstmal richtig pauken, dass ich dann auf den Meister sozusagen zugehen kann.
Jetzt schäme ich mich gerade noch ein bisschen mehr, dass ich hier an der Mehrfachsteckdose irgendwie 4 Lampen drin eingesteckt habe.
Ich schau weg.
Wie kam die Wahl zum Elektriker?
Damals von der Schule mussten wir Berufspraktikas machen. Mhm. Und bei mir daheim, mein Nachbar hat einen Elektrobetrieb.
Ja.
Und wir wussten, wann, wir haben die Woche gesagt bekommen, wann wir das machen müssen. Und dann bin ich eigentlich direkt rübergegangen und habe gesagt, du, hör zu, ich habe ja gar keinen Plan von der Materie.
Ja.
Wenn du in der Schule bist, dann hast du andere Sorgen,
sag jetzt mal.
Und schaust nicht, dass du, welchen Beruf du mal ausüben möchtest oder was du machen willst. Und dann habe ich gesagt, hey du, ich muss ein schulisches Praktikum machen, ich würde es gerne bei dir machen. Und dann hat er gesagt, ja, alles klar. Dann haben wir sozusagen uns darüber halt unterhalten und alles Mögliche. Und dann hat er hat mir das eigentlich, dann war die Woche vorbei und das hat mir wirklich gut gefallen. Dann habe ich gesagt, okay. Und bei mir in der Schule war es, du musstest drei Berufspraktikas machen. Das waren immer eine Woche lang. Dann habe ich gesagt, okay, das war jetzt, das war Elektriker für, ich nenne es mal für die Baustelle. Du bist immer auf Baustellen gefahren und alles. Und dann dachte ich,
also Neubau wahrscheinlich hauptsächlich.
Also Handwerk. Und dann dachte ich mir, okay, wie gesagt, ich habe da mit meinen Eltern drüber gesprochen und dann haben die gemeint, ja, schau doch einfach mal, dass du die Industrie,
ja,
schaust dir mal an. Und dann bei mir in der Nähe war eine Papierfabrik. Und da habe ich gesagt, alles klar, nächstes Schulpraktikum, habe ich die Woche wieder Bescheid bekommen. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehst, schaust du das halt mal in der Industrie an. Und dann hat mir das wirklich so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt in die Industrie, mhm, weil du in der Industrie einfach geregelte Arbeitszeiten hattest.
Ja.
Es hat von meinem Tagesablauf einfach reinpasst. Mein Tagesablauf war früher, ich bin um 5 Uhr aufgestanden, bin um 6 losgefahren in die Arbeit, von der Freundin daheim los, war um 7 in der Arbeit, 3:30 habe ich Arbeit ausgehabt, um 4 war ich daheim, um 5 war ich im Eisstadion, um 23 Uhr war ich daheim, um 0 Uhr bist du schlafen gegangen. Und das war mein Tagesablauf und deswegen, ich konnte es nicht, weil wir hatten immer Abendtraining, ja, mit Piting und, ja, dann war es, wenn du unregelmäßige Arbeitszeiten hast, gerade auf der Baustelle, du weißt,
vergessen.
Du weißt es ja nicht,
ja,
wann du heimkommst.
Kannst
du
ja nicht
mal um
5, gehen.
Kannst du mal um 6 heim. Du kannst nicht dann zu deinem Chefin gehen, ja, ich habe jetzt Training, ich gehe jetzt nach Hause. Dann zeigt dir den Vogel und sagt,
ich habe den Schlitz noch bis zur Hälfte geschnitten und das Kabel zur Hälfte reingelegt, aber den Rest mache ich morgen. Ja.
Dann sagt dir der, ja,
das ist nichts.
Das kannst du einmal machen und beim zweiten Mal kriegst du dann die Abmahnung, beim dritten Mal.
Ist rum.
Darfst du gehen.
Okay. Das heißt, damit hat sich die nächste Frage auch schon direkt erledigt. Du warst dann in der Industrie, hast aber nicht irgendwie Schaltschränke gemacht, sondern hast dann wahrscheinlich bei den großen Maschinen
auch
Schaltschränke?
Auch.
Oh, galant.
Also die genaue Berufsbezeichnung ist Elektroniker für Betriebstechnik. Du machst eigentlich so gut wie alles. Also wir haben Motoren gewechselt. Also die Motoren sind, wie groß war die Papiermaschine, die ist mal, ich kann es dir gar nicht genau sagen, ein Riesenteil. Die ist doppelt so lang wie die Eisfläche,
ja,
mindestens. Und aber genauso breit wie die Eisfläche ungefähr, dass man so ungefähr einen Maßstab hat. Und da sind paar hundert Motoren und die sind nicht gerade die kleinsten, wo dann nur eine Walze antreiben, ja, sondern die sind riesig. Also wirklich, die wiegen halt auch mal 4,5 Tonnen, 5 Tonnen und sowas haben wir zum Beispiel gewechselt oder auch Transformatoren haben wir auch, ja, gemacht. Solche Sachen haben wir dann alles gemacht. Aber du hast auch Lampentechnik, also wenn irgendwo ein Licht kaputt gegangen ist, hast du ein Licht gerichtet, eine Steckdose neu montiert, solche Sachen gab es dann auch. Also du hast von allem ein bisschen was gemacht.
Aber es ist doch schön. Ich komme immer noch nicht ganz drauf klar. Da hantiert einer die komplette Zeit mit Wasser, also mit gefrorenem Wasser wegen mir, aber trotzdem mit Wasser und sich denkt sich dann, Strom ist eigentlich ganz geil.
Wie soll ich das jetzt wieder sagen, ohne zu tief in die Materie zu gehen, mein eigentlicher Beruf, was ich machen wollte, konnte ich nicht ausüben. Weil du hast noch blödere Arbeitszeiten wie im Handwerk.
Okay.
Ich wollte Koch werden,
mhm,
weil, ich weiß nicht, macht mir einfach Spaß mit, ja, Lebensmitteln und alles Mögliche. Aber als Koch, du hast halt einfach Arbeitszeiten und die sind
grausam. Aber dafür verdiene ich auch schlecht.
Ja, das stimmt auch noch obendrauf. Also das ist Wahnsinn.
Okay, weg von den schönen Dingen des Lebens, von ehrlicher Arbeit hin zu Spaß und Spiel. Eishockey, wir haben es mal so ein bisschen drüber gesprochen. Okay, irgendwann mal die Entscheidung gefallen, ich will lieber den anderen Spiel kaputt machen, will lieber langsam fahren und rückwärts fahren, als irgendwie auf die anderen zuzurennen.
Langsam fahren hast jetzt du gesagt.
Ja, technisch gesehen fährst du rückwärts wahrscheinlich genauso schnell wie andere vorwärts, nahezu.
Muss ja.
Ja, hilft ja alles nichts.
Es bleibt dir nichts übrig.
Okay, ich ziehe das Langsamfahren definitiv wieder zurück. Ich wurde überzeugt. Jetzt spielst du schon seit ein paar Jahren Verteidigung. Wie geht's dir damit?
Ich fühle mich super damit. Also ich kann mir jetzt nicht beklagen, dass ich jetzt auf einmal einen Gedankenwechsel habe und sage, hey, ich werde jetzt zum Stürmer, das habe ich nicht. Ich fühle mich sehr, sehr gut mit meiner Rolle, mit meinem Verteidiger-Dasein und ich glaube, ich mache einen relativ soliden Job.
Relativ solide. Ich habe es dir vorher schon gesagt, ich mag es. Das ist so unaufgeregt, wenn du spielst.
Unaufgeregt, ich würde eher sagen, dass es ruhig ist. Dass du strahlst Ruhe auf dem, mhm, Eis aus. Das, so würde ich sagen.
Okay. Wie geht das?
Das muss in die Wiege gelegt werden. Also du hast einfach Eigenschaften, die kannst du dir nicht antrainieren. Das geht nicht. Das, sowas gehört zum Beispiel da dazu. Oder
nenn mir eine.
Spielübersicht.
Okay.
Spiel lesen. Mhm. Sowas kannst du nicht trainieren, das geht nicht. Du kannst noch so viel wollen, sage ich jetzt mal. Aber es verändert sich nichts. Also du musst wirklich, das muss dir wirklich mitgegeben worden sein.
Okay. Jetzt hast du das Wort Ruhe reingebracht. Wie kannst du diese Ruhe nach außen weitergeben? Wie geht sowas?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, also allein von meiner Person her, ich bin ein ruhiger Typ. Ich kann gut mit Druck umgehen.
Mhm.
Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört. Und ich glaube, wenn du verhinderst, dass du in Drucksituationen reinkommst, dann strahlst du diese Ruhe aus.
Was macht es mit deinen Vorderleuten, wenn du eine gewisse Ruhe mitbringst?
Ich glaube, es ist für alle ist es entspannter, weil sie wissen, hey, wenn der die Scheibe hat, dann hat er die Scheibe, dann er weiß, was er tut. Wie wenn du jetzt einen hast, der was halt, wenn du dir denkst, wenn ich dem jetzt einen Pass spiele, dann ist die Scheibe weg. Dann ist so, dann bricht hektisch aus. Ich glaube, das hilft sowohl den Torleuten als auch den Stürmern. Es hilft jedem. Und ich meine, du bist ja als Verteidiger, du bist zu zweit auf dem Eis. Und das eine ist dein Partner. Und wenn dein Partner auch diese Ruhe ausstrahlt, ich glaube, dann ist es wirklich sehr, sehr gut.
Wie kommuniziert ihr auf dem Eis? Also gerade, du hast gesagt, du hast deinen Verteidigungspartner, wie kommuniziert ihr?
Wir schreien uns gegenseitig an.
Wir schaffen Ruhe, indem wir uns gegenseitig anschreien. Ja gut, Fans trommeln, es ergibt Sinn.
Die Lautstärke ist enorm. Es ist auch, du musst wirklich die Seele rausschreien, dass du wirklich weißt, oder du gibst Handzeichen.
Mhm.
Wenn ihr euch jetzt beide anschaut und wie soll ich das am Blödsinn beschreiben? Du kommunizierst, indem du mit Körpersprache.
Ja.
Mit Körpersprache und, wie gesagt, du schreist einander einfach an.
Komm her, geh weg, geh dahin, geh dorthin.
Und jetzt alles auf Englisch, weil es ist, mein Verteidigungspartner war jetzt immer der Pavel.
Ja.
Ich beherrsche leider kein Polnisch. Deswegen,
warum nicht?
Ich bin froh, dass ich Englisch kann und gut ist. und dann werden wir sehen, also so, es wird halt sehr, sehr viel auf Englisch. Auch in der Kabine ist es alles auf Englisch. Weil du hast halt nun mal deine Ausländer, deine Inputspieler. Und die müssen natürlich auch wissen, was Sache ist, was abgeht. Ja. Und deswegen machst du eigentlich alles auf Englisch.
Wie strahlt das Englisch denn ins Private aus? Also ihr macht ja auch abseits des Eises einiges miteinander. Das wird dann logischerweise auch vornehmlich auf Englisch passieren, je nachdem, wer teilnimmt. Wie funktioniert das?
Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt essen gehen als Mannschaft oder einfach so nach dem Training mit ein paar Jungs, dann es kommt immer darauf an, wer dabei ist. Also wenn du jetzt, auch wenn nur ein Importspieler dabei ist, dann ist eigentlich überwiegend auf Englisch gesprochen. Außer du hast halt wirklich ein Gespräch mit jemand anders, ein spezielles Gespräch oder nur mit ihm, dann kannst du das auch auf Deutsch machen.
Ja.
Aber das ist überging, das ist eigentlich alles auf Englisch.
Du hast gerade das Thema gesagt, essen gehen, Speisekarten übersetzen.
In den meisten Restaurants ist es ja wirklich so, dass du, es gibt eine englische Karte.
Okay.
Also ist es in den meisten Restaurants ist das eigentlich üblich. Und wenn es dann so einzelne Fragen gibt, was ist das oder was ist, weiß ich nicht, dann hilfst du dem schon aus.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt bei uns, ich war letzten Donnerstag war ich dabei und dann war Jack war auch dabei und dann war, er kann schon ein bisschen Deutsch, er versucht, es klappt auch, du verstehst ihn auch und er kriegt es auch manchmal hin, Wörter zu deuten, ungefähr, was es bedeutet und deswegen war das gar kein Problem.
Quasi zum Ende der Playoffs kann ich ihn hier im Podcast haben. Fast.
Fast.
Fast. Okay, ja, das reicht mir. Alles ist doch tatsächlich cool. Wenn wir von diesen Freuden neben dem Eis sprechen, jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie essen gehen, Du hast deine Ausbildung schon abgeschlossen, machst also momentan einfach nur gemütlich Eishockey. Wie fühlst du deinen Tag? Wie sieht so dein Tagesablauf aus?
Mein Tagesablauf. Ich fahre meine Freundin in die Arbeit, fahre dann heim, tue dann frühstücken, dann fahre ich in die Eishalle. Kommt drauf an, wann ich heimkomme, welcher Tag es ist, ob man irgendwas als Team macht oder nicht. Komme dann mittags, frühen Nachmittags komme ich dann wieder heim. Dann muss ich leider Haushalt machen, auch wenn ja, es mir nicht so liegt, sagen wir es mal so. Und dann hole ich meine Freundin wieder ab und dann werden wir meistens austauschen, wie der Tag von dem anderen war. Und dann werden wir irgendwann abends kochen und dann werden wir uns ganz entspannt auf die Couch legen, irgendwas angucken. Oder sie geht ins Schlafzimmer, schaut irgendwas an und ich zock oder irgendwas sowas.
Jetzt muss ich nachfragen, zwei Standardfragen. Erstens, wenn du zockst, was zockst du?
Mhm.
Und die zweite Frage ist, bist du Team Mittagsschlaf oder Team kein Mittagsschlaf?
Ah, was zocke ich? Also aktuell ist es das neue Spiel Ark Raiders.
Okay.
Ich habe aber auch eine ganz lange Zeit Rainbow Six Siege gespielt. Und Team Mittagsschlaf, es kommt ganz darauf an, wie ich in der Nacht geschlafen habe. Wenn ich jetzt eher unruhig geschlafen habe, zweimal aufgewacht bin oder solche Sachen, dann schaue ich schon, dass ich vielleicht mal so eine Stunde nochmal hinlege und einfach nur, auch wenn es nur ein Gedöse ist, einfach die Augen entspannen, einfach ein bisschen runterkommen. Aber wenn ich in der Nacht durchgeschlafen habe und mich gut fühle, dann eigentlich eher weniger.
Spielst du Multiplayer-Sachen?
Ja.
Auch mit den Jungs dann zusammen?
Es kommt darauf an, ob es konsolenkompatibel ist. Weil manche spielen auf dem PC, manche spielen auf der PlayStation 5. Ja. Ich spiele halt sehr, sehr viel noch mit alten Freunden, dass da einfach der Kontakt bestehen bleibt und dass wir halt einfach quatschen. Und es kommt immer darauf an, welches Spiel, wer spielt und alles Mögliche.
Wie verändert sich dein Tagesablauf, wenn du jetzt eine Weile zu Hause sein wirst? Wirst du zu Hause sein? Wirst du trotzdem in die Halle gehen? Reha wirst du machen wahrscheinlich in irgendeiner Form. Wie funktioniert das jetzt? Hast du schon eine Idee? Weißt du überhaupt schon irgendwie, was jetzt auf dich zukommt?
Also ich werde Physiotherapie machen. Mhm. Das wurde mir schon verschrieben. Da stehe ich auch schon in Kontakt mit einer Physiotherapeutin, die was mit mir das durchmachen. Und sonst, ich werde weiter ins Eisstadion gehen. Ich werde jetzt nicht auf dem Eis trainieren, sondern ich werde mich im Kraftraum betätigen. Also so ist jetzt meine Zielsetzung. Ich werde Oberkörper trainieren, weil das kann ich machen. Ja. Ich kann, das geht. Jetzt ist es aber so, ich weiß, also daheim hocken werde ich auf jeden Fall nicht. Ja. Mag ich auch nicht. Das ist so, dann fällt dir die Decke irgendwann auf den Kopf und du hast jetzt keinen sozialen Kontakt
mehr. Ja.
Das mag ich nicht und deswegen, auch wenn ich nur im Stadion bin, einfach mit den Jungs quatschen, beim Training zuschauen, solche Sachen werde ich dann in Zukunft.
Ich finde es generell, und das ist jetzt ja nicht mal eishockeyspezifisch, wenn du was hast, was dafür sorgt, dass du in irgendeiner Form krankgeschrieben bist, aber dein Kopf funktioniert, was machst du den ganzen Tag? Du kannst ja dann nicht mal abends in der Regel mehr gut einschlafen, weil du hast den ganzen Tag nichts gemacht. Der Kopf hat noch Energie, der ganze Körper hat noch Energie, alles will irgendwie raus und du sagst so, toll, wieder ein Tag rum.
Du lebst halt dann, also wenn du nichts machst, dann lebst du einfach von Tag zu Tag und das ist verschwendete Zeit, wo du anders nutzen kannst. Und ich meine, jeder kennt es, wenn er irgendwie verletzt ist, sich mental super fühlt, gesund fühlt, ist aber körperlich einschränkend ist und du einfach nur den ganzen Tag daheim bist, nichts machst, keine aktive oder gar keine Bewegung hast und einfach nur auf der Couch rumlegst, Serie schaust. Klar, du wirst irgendwann müde, aber dann legst du dich ins Bett und es ist auf einmal 4 Uhr in der Nacht oder 3 Uhr in der Nacht und dann denkst du, ja, eigentlich, wenn es normal in die Arbeit müsste, müsste ich in 4 Stunden schon wieder aufstehen oder in 3 Stunden oder wie auch immer. Du bist aber immer noch nicht müde.
Ja.
Und du hast einfach diese Kapazität, wo du eigentlich im Tag auspowerst, sag ich jetzt mal. Das heißt, durch aktive Bewegung oder einfach nur durch soziale Kontakte, hast du einfach nicht. Ja. Und das merkst du halt auch.
Das heißt, da ist für dich dann Training, Oberkörpertraining, dann alleine schon wichtig genug, um den Körper ein bisschen kaputt zu kriegen, ein bisschen mit den Leuten zu reden, da zu sein.
Ja, ich werde jetzt, ich glaube nicht, dass es, dass ich meinen Körper jetzt so kaputt machen werde, dass es andersweitig ist, sondern
ich. Nein, ich meinte kaputt machen im Sinne von müde machen.
Ja, absolut. Ich werde schauen, dass ich mich irgendwie auspower, dass ich, weil ich bin so der Typ, wenn auch die Saison vorbei ist, ich kann dann maximal 1-2 Wochen nichts machen, dann kriege ich meistens aus dem Umfeld irgendwann gesagt, so, hey, hast du nicht mal wieder Lust ins Training zu gehen, weil du gehst uns alle auf den Geist.
Ja.
Und dann heißt es, okay, ich gehe.
Ich muss arbeiten. Wie sieht bei dir Training aus? Sei es in der Sommerpause? Ja, wir bleiben immer nur Sommerpause. Wie sieht bei dir Training in der Sommerpause aus?
Ich hatte, diesen Sommer habe ich einen Plan bekommen von meinem alten Fitnesstrainer. Mhm. Der bestand dann aus 6-mal die Woche Training, also Montag bis Samstag. Sonntag war dann
frei.
Der war frei, den konntest du auch mal genießen. Und ich war zu Hause bei mir daheim, hatte ich einen ganz alten Trainer. Den kannte ich noch von U20, von damals. Kannte ich den noch, wir sind immer noch gut im Kontakt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche halt, wo ich was gegen die Wand schmeißen kann oder wo ich laut sein kann.
Ja.
Und wenn du jetzt schaust in einem normalen Fitnessstudio, kannst du das nicht.
Ja.
Du kannst keine Medizinbälle gegen die Wand schmeißen. Du kannst, ja, es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Du kriegst irgendwann mitgeteilt, hey, da ist die Tür, geh mal lieber wieder. Und der hat sich selbstständig gemacht und hat in so einer alten Fabrik ist er drin. Und da kannst du rumschreien, da kannst du machen, was du willst. Und dann haben wir zusammen da mal trainiert. Mit noch einem Eishockeyspieler haben wir dann immer trainiert. Und dann, wenn ich bei der Freundin war, habe ich eine Fitnessclub, also eine Gym-Mitgliedschaft, wo der Besitzer ist aber ihr von ihrem Onkel irgendwas. Und da war es dann so, dass ich dann da in ein Box-Gym konnte und da konnte ich auch machen, was ich wollte. Da war es dann auch völlig egal, weil da war keiner, das war ein leerstehendes Haus und da konntest du machen, was du willst. Und dann habe ich da sozusagen mein Sommertraining durchzogen.
Das heißt, funktionales Training. Bei Hyrox gibt es das auch, da musst du auch die Medizinbälle oben hochwerfen
das Ding schmeißen,
und ansonsten Core, wie die neuen Menschen sagen.
Also ist in unserem Sport ja sehr, sehr wichtig, dass du halt stabil auf dem Eis stehst.
Ausdauer?
3-mal die Woche. Der Plan bestand daraus, das kannst du dir vorstellen, im ersten Monat war Muskelaufbau, Ausdauer. Zweiter Akt, sage ich jetzt mal, war dann Schnelligkeit.
Mhm.
Und ich habe zusätzlich da auch noch Ausdauer trainiert. Und dann im Finale, wenn es dann gegen Anfang neue Saison dann hingeht, dann ist dann wirklich Explosivkraft.
Okay.
Und so kannst du das ungefähr einteilen. Am Anfang bist du halt ins Gym gegangen, hast dein Bankdrücken gemacht, hast deine Kniebeugen gemacht, hast den ganzen Scheiß gemacht. Und dann bist du, bei mir war es so, ich war 3-mal die Woche laufen, zusätzlich zu Krafttraining. Mhm. Und dann im nächsten Monat habe ich das dann runter, dann war ich dann 1-mal die Woche laufen, 1-mal die Woche Fahrrad fahren und dann im dritten Monat oder im Finale habe ich dann eher auf Explosivkraft geschaut.
Okay. Wenn wir uns jetzt so einen Trainingsplan anschauen, der ist ja schon sehr umfassend.
Ja.
Wie viele Stunden sind das am Tag?
Was schätze?
Naja, Rennradfahren für jemanden, der absolut durchtrainiert ist, für 2 Stunden brauchst du dich nicht aufs Rad schmeißen. Da würde ich sagen, 2 bis 4 sitzt du da auf dem Rad. Du nickst? Okay.
Ja.
Dann haben wir reguläres Krafttraining. Da kommst du mit 1 Stunde relativ weit. Doch, ich würde sagen, fürs reine Krafttraining könnte 1 Stunde passen.
Ja, ich würde, also mal bei mir war es mal so knapp 1,5 Stunden.
Okay. Das heißt aber, du hast dann auch mehrere Muskelgruppen pro Tag gemacht?
Ja.
Okay.
Also immer 2 zusammen.
Okay, das heißt dreimal die Woche in der ersten Runde Ausdauer, das heißt dreimal die Woche A4 Stunden plus Fitness, aber Fitness wahrscheinlich auch an den Tagen, an denen du auch Radfahren warst. Klingt nach einem Vollzeitjob. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du Sport beruflich machen könntest?
Danke, nee, ich überleg's mir mal.
Mach mal, wenn was geht, ich beteilige mich an den Gewinnen. Wie ist es vom Zeitaufwand her dann während der Saison? Also klar, man geht da in der Zwischenzeit mega rein, aber wie ist es vor der Saison? Wie ist es während der Saison? Ist man da immer noch so hart am Trainieren? Ist man da weiterhin so eingespannt?
Es ist ein anderes Training. Mhm. Also du kannst dich noch so gut im Sommer auf das Eistraining vorbereiten. Eistraining ist Eistraining und es ist immer am Anfang immer die pure Hölle.
Okay.
Ich kenne jetzt keinen, der was zusätzlich zum Eistraining noch irgendwie eine Ausdauereinheit macht. Klar, du gehst spazieren, solche Sachen, aber du machst jetzt nichts mehr aktiv. Du sagst jetzt nicht, hey, ich gehe jetzt mal eine Stunde joggen oder 2 Stunden Fahrrad fahren. Kenne ich jetzt persönlich keinen, sondern du machst dann, bei uns ist es jetzt aktuell so während der Saison, dass du kommst in der Früh an, dann gehst du erstmal ins Gym, bist dann so knapp 40 Minuten, 3-4 Stunden bist du dann im Gym, machst deine Kraftübungen mit unserem Athletiktrainer und dann ziehst du dich um und dann gehst du Stunde 15, Stunde 20, gehst du aufs Eis und dann ist der Tag dann durch.
Okay. Wenn du vom Eis runterkommst, nicht noch irgendwie was, um runterzukommen, irgendwie da nochmal irgendwas, sondern einfach nur noch duschen und fertig.
Doch, also du gehst, wenn du vom Eis runterkommst, du gehst dann schon noch eigentlich ins Gym und du dehnst dich, du stretchst dich, du gehst vielleicht mal 5-10 Minuten aufs Fahrrad einfach.
Cooldown ein bisschen.
Dass du Cooldown machst, genau.
Bist du einer von denen, die das Eisbad nutzen?
Eher weniger. Ich mag es zwar eigentlich gern, aber ich bin jetzt nicht so, ja, ich muss jetzt unbedingt da rein. Nein.
Aber die Regeneration ist doch viel besser.
Ja, das stimmt wirklich. Aber auch, es ist ja nicht nur das Eisbad. Ja. Es gehört ja, wenn du regenerierst, es kommt ja viel, viel mehr dazu als nur Dehnen, Cooldown, Eisbad. Es gehört deine komplette Ernährung dazu. Es kommt, wie viel Schlaf hast du in der Nacht? Wie gut schläfst du? Das spielt alles eine riesengroße Rolle, was zur Recovery dazugehört.
Du hast Ernährung angesprochen. Wir haben den Zeitplan noch nicht ganz voll gemacht vorher. Wir hatten so ein bisschen über den Alltag. Wie funktioniert Ernährung bei einem Profisportler?
Ich bin ein dünner Typ, sagen wir es mal so. Bei mir gibt es eigentlich so gut wie jeden Tag Nudeln, Kohlenhydrate, Proteine. Aber du musst auch die vegetarische Seite, nenne ich es jetzt einfach mal, Gemüse, Obst, alles was da dazu gehört, dass du einfach die Vitamine, was dein Körper braucht, einfach geben. Klar, du kannst nicht alles abdecken. Du hast natürlich deine Nahrungsergänzungsmittel, deine Tabletten, was du dir dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag reinhauen musst. Aber das gehört eigentlich alles dazu. Aber Ernährung spielt eine enorm riesige Rolle.
Fängt es das ein bisschen ab? Du hast vorher gesagt, du hast mal damit geliebäugelt, in Richtung Koch zu gehen. Kommt man da ein bisschen hin?
Ja, man kommt schon hin, aber ich meine, jeder kommt irgendwann an dem Punkt, wo er sagt, hey, ich habe eigentlich keine Lust zum Kochen, was gibt's jetzt? Und dann
Nudeln mit Pesto.
Pesto eher weniger. Wenn, dann mache ich Pesto selber, dann okay. Aber wenn, dann einfach schnell Nudeln, irgendeine Zwiebel reinschneiden, Tomaten reinschneiden, Paprika reinschneiden, Soße dazu machen und einfach gut ist, bisschen Parmesan drüber, gut ist. Und dann das dauert 10 Minuten.
Ja.
Viertelstunde. Und dann hast du ein Essen vor dir stehen. Und ich meine, es spielt schon rein, auch wie du aufgewachsen bist. Mhm. Weil klar, du kriegst von deiner Mutter, sage ich jetzt mal, schon hin und wieder mal mit früher, dass wenn du von der Schule ankommst, ja, was gibt's zum Essen und so.
Ja.
Und jetzt bist du halt an dem Punkt angelangt, ja, wenn du essen willst, dann kochst du dir schnell was. Du fährst jetzt nicht dann irgendwo hin und holst dir schon was, nein, sondern du kochst ja.
Du hast vorher davon gesprochen, dass du von der Freundin aus morgens zur Ausbildung gefahren bist. Jetzt hast du gerade nochmal davon gesprochen, nach der Schule essen. Es klingt für mich, als ob du sehr viel Zeit deines Lebens mit anderen Menschen verbringst. Sei es im Sport, sei es so. Bist du eher der Teamplayer, auch abseits des Eises?
Ja, bin ich. Also ich würde mich da schon eher dazu zählen. Klar, wenn du in Begleitung bist, ist alles halt, ja, klar, es ist schön, allein zu sein. Bin ich auch ab und zu gern. Einfach mal für sich, einfach Gedanken sortieren. Einfach mal schauen und einfach mal fokussieren, was denn gerade aktuell die Lage ist und so. Aber ich meine, Eishockey ist ein Teamsport. Es gehören nun mal andere Personen dazu und die musst du deswegen, ja. Also ich bin gern in Gesellschaft, sagen wir es so.
Ich gehe da gerne in diese Richtung rein zum Fragen, weil ich es eben so spannend finde. Der nächste Schlägersport, der irgendwie so alleine wäre, wäre irgendwie Golf oder Tennis, wo du ganz viel mit dir selber ausmachen musst und wo du dafür aber auch der Einzige bist, der die Verantwortung dann am Ende trägt. Ist das, was du hast vorher gesagt, manche Dinge werden dir in die Wiege gelegt, ist das was, was einem in die Wiege gelegt wird? Ob man eher so der Typ Mannschaftssport ist oder der Solosportler?
Würde ich gar nicht so sagen. Würde jetzt nicht sagen, dass das so, dass dir das in die Wiege gelegt wird, sondern es kommt halt dann eher darauf an, bist du ein introvertierter Typ, bist du ein extrovertierter Typ.
Was bist du?
Eher Intro. Mhm. Also, ich bin eher der ruhige Typ. Wenn du schaust, ein Teamsport, die meisten fangen ja wirklich sehr, sehr früh an.
Ja.
Mit, wenn sie noch in die Grundschule gehen oder in die weiterführende Schule mit irgendwelchen Sportarten. Ich kenne tatsächlich die wenigsten, wo sagen in jungen Jahren, hey, ich will jetzt einen Einzelsport machen. Mhm. Außer halt die Eltern machen das.
Ja.
Wenn jetzt, weiß ich nicht, deine Mama, dein Papa Tennis spielt oder Golf spielt, dann kommst du ja viel, dann hast du einfach den Bezug dazu. Ja. Aber wenn jetzt alle deine Freunde in der Klasse, weiß ich nicht, gehen zum Eishockey, gehen zum Fußball, dann sagst du nicht, hey, ich gehe jetzt aber zum Golfen. Dann sagst du ja auch, hey, ich würde jetzt das auch gerne ausprobieren. Ich würde gerne einfach mit meinen Freunden zusammen spielen und so war das. So kommst du, glaube ich, in diese Teamsport.
Ja. Was machst du im Sommer lieber? Gym und mit anderen trainieren oder Radfahren? Oder joggen?
Schwer. Ich war, also meine ganzen Ausdauereinheiten habe ich eigentlich immer alleine gemacht.
Mhm. Also auch Rennen.
Rennrad alleine, weil ich finde, klar, wenn du mit deinen Kumpels und alles fährst, es macht unheimlich Spaß, aber das ist halt so, du musst ja wirklich ein Ziel verfolgen.
Ja.
Willst du einfach nur fahren, dass du gefahren bist, dass du sagen kannst, hey, ich bin heute 3 Stunden gefahren, oder willst du sagen, hey, ich habe jetzt 3 Stunden trainiert?
Ja.
Da ist, finde ich, ein Unterschied drin.
Ja.
Deswegen alle Ausdauereinheiten mache ich alleine, weil du musst halt immer jemanden finden, der ungefähr gleich fit ist wie du.
Mhm.
Weil sonst macht das, den einen überfordert, den anderen unterfordert und keiner hat was davon.
Ja.
Deswegen bin ich da eher für mich dann alleine beim Fahrradfahren oder beim Rennradfahren und beim Laufen. Aber im Gym lieben gerne einen Partner dazu. Da macht's, weil dann kannst du einander helfen, einander supporten.
Ja.
Kannst den anderen nochmal pushen dazu. Und ich meine, ob, weiß ich nicht, der jetzt 80 Kilo Bank drückt und der andere 60, ist ja scheißegal. Dann änderst du die Platten und gut ist.
Ja.
Jeder ist so für sich. Aber wenn du jetzt auf die Ausdauer schaust, dann musst du ungefähr gleiches Level haben.
Ergibt Sinn. Was wird für dich in den nächsten paar Wochen wichtig vom Kopf her? Also über Körper haben wir gesprochen, jetzt zum Kopf. Was wird da vom Kopf wichtig während der Verletzung? Oder während der Verletzungspause, besser gesagt? Kann man da auch was trainieren?
Trainieren würde ich jetzt nicht sagen. Also du hast ja eigentlich nur 2 Optionen. Entweder du fällst jetzt in ein Loch und sagst, oh, wie blöd ist alles, wie schlimm ist die Welt. Oder sagst, hey, solche Sachen passieren, du hakst es ab und machst einfach weiter. Ich glaube, darauf kommt es wirklich drauf an, dass du sagst, hey, ja, es ist blöd, aber du musst jetzt einfach das Beste aus der Situation draus machen, deine Schlüssel draus ziehen und einfach weitermachen und dich dann darauf fokussieren, wieder so schnell wie möglich zu regenerieren, gesund zu werden und einfach zurückzukommen.
Du hast gerade gesagt, solche Sachen passieren. Nimmt man das wahr, bei welchem Kontakt das passiert ist? Merkt man sich da, wer das war? Hegt man da irgendwie Groll gegen jemand oder denkt man sich, gut, der hat das gemacht, was mein Job auch ist, mit ihm zu machen und diesmal hat man sich halt wehgetan?
Also ich würde jetzt sagen, in meinem Fall war es ja einfach, es ist blöd gelaufen, es war ein Unfall. Es war jetzt nichts, wo du sagen kannst, es ist nur dem seine Schuld, sondern in meinem Fall, ich gehöre genauso dazu. Mhm. Ich habe genauso das Ding gemacht. Also ich hege jetzt keinen Groll dagegen.
Ja.
Klar, in Zukunft, am Anfang, wenn du zurückkommst, ist es schon so, du hast die Verletzung, du bist da etwas vorsichtiger, sage ich jetzt mal, aber du musst eigentlich darf das nicht passieren, dass du sagst, das ist in dem und dem Zweikampf passiert.
Ja.
Du ziehst dich da eher zurück, weil genau dann passiert nämlich wieder sowas.
Ja.
Sondern du musst im Kopf klar bleiben und sagen, hey, es ist völlig egal, was damals passiert ist. Du bist jetzt dran und es ist dein Job und du musst das machen. Und deswegen musst du da ein bisschen frisch bleiben im Kopf.
Wie bleibt man frisch im Kopf?
Nicht daheim einsperren und sondern rausgehen, das soziale Kontakte, wie schon gesagt.
Okay.
Auch wenn es nur, du bist nur im Eisstall und schaust die Jungs beim Training zu, danach fährst du wieder. Ist ja völlig egal.
Okay.
Du bist aktiv noch dabei. Also was dagegen zu tun.
Okay, dabei bleiben. Nicht irgendwie hardcore jetzt Mentaltraining irgendwas, sondern einfach nur erstmal aktiv bleiben.
Erstmal aktiv bleiben. Also ich spreche jetzt für mich. Mhm. Wenn andere können da gern, jeder so wie er das möchte und jeder wie er das will. Also so fühle ich mich aktuell, dass ich sage, das hilft mir
ja
einfach. Und ich werde mich jetzt nicht daheim den ganzen Tag einsperren und nur Serie schauen und so, weil das hilft nichts.
Was kann man den Fans noch mitgeben? Ich meine, normalerweise steht man da und kann irgendwie winken, kann Tore verhindern, kann Vorlagen spielen, hat man irgendwie Möglichkeiten. Jetzt wird es erstmal ein bisschen weniger. Kannst du den Fans noch was mitgeben, die zuhören?
Ja, wir haben aktuell viele Verletzte. Es fallen einige aus, aber supportet die Jungs einfach, die was gerade auf dem Eis stehen und sich halt auch jetzt aktuell in Landshut den Arsch aufreißen.
Geben wir so weiter. Ihr da draußen, ihr habt's gehört, macht Alarm, auch falls ihr jetzt gerade auf Auswärtsfahrt seid, macht Alarm. Hört ihr wahrscheinlich einen Tag zu spät, aber ich gehe davon aus, ihr werdet Alarm gemacht haben. So zurück. Maxi, dir vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Mir wäre es lieber gewesen, du wärst heute nicht da gewesen, aber ich freue mich natürlich auch so umso mehr, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute erstmal weiterhin, gute Genesung, dass es gut heilt. Freue mich dann darauf, dich bald wieder auf dem Eis zu sehen.
Danke.
Euch da draußen wünsche ich eine wunderbare Woche. Wir sehen uns im Stadion am Sonntag.
Den 25.
Wunderbar. Ihr kommt, ich komme, wir werden gemeinsam feiern. Es wird gar großartig werden. Falls ihr noch keine Karten habt, holt sie euch schnell. Aber ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, sind Dauerkartennutzer. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich drüber, von euch zu lesen. Auch zum Thema Spielerfrauen. Sollen wir sie mal einladen oder nicht? Lasst es in den Kommentaren mich wissen. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.